Deutschlandfunk, Europa heute.
Im Studio ist Katrin Michaelsen. Herzlich willkommen. Nicht nur die Ukraine beunruhigen russische Militärmanöver, auch Irland meldet Probleme, und zwar wegen einer geplanten Militärübung der russischen Marine im Nordatlantik. Es fehlt an einem Problembewusstsein. Zu diesem Urteil kommt ein Ausschuss des EU-Parlaments und meint damit das Thema Desinformation. Was die Abgeordneten den Regierungen empfehlen, dazu gleich mehr. Und die BBC steht gerade unter politischem Druck. Das ist los in Europa, und darum geht's in Europa heute. Vielleicht ist es als Provokation gemeint, vielleicht ist es eine Drohung. Mitten in der Ukraine-Krise plant die russische Marine eine Militärübung im Nordatlantik. Und zwar rund 240 Kilometer vor der Südwestküste Irlands. Die Fischer in der Region laufen dagegen Sturm. Mittlerweile gibt es einen Kompromiss mit Boskaus Botschafter in Dublin. Und dennoch, die irische Regierung macht sich weiterhin Sorgen. Christine Heuer.
5 russische Kriegsschiffe auf dem Weg nach County Cork. Unter Wasser möglicherweise begleitet von einem russischen U-Boot. Die Iren sind beunruhigt. Die Russen sagen, wir sind auf dem Weg zu einer ganz normalen Militärübung in internationalen Gewässern. Kein Grund zur Sorge, versicherte dieser Tage Juri Filatov, Moskaus Botschafter in Dublin.
This is not in any way a threat to Ireland or anybody else.
Das ist keine Bedrohung Irlands oder von sonst irgendjemand. Wir wollen niemandem Leid zufügen und wir erwarten keinerlei Probleme.
No harm is intended. No problem is expected.
Tatsächlich verstoßen Russlands Pläne nicht gegen internationales Seerecht. Marineübungen fremder Staaten außerhalb nationaler Hoheitsgewässer sind erlaubt. Moskau hat Dublin auch vorab informiert. Die Übung soll Ende nächster Woche starten und 5 Tage dauern. Ihr Schauplatz, der Nordatlantik, etwa 240 Kilometer vor der Südwestküste Irlands, wie vorgeschrieben außerhalb der irischen Hoheitsgewässer, jedoch innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone des Landes. Es ist eine besonders fischreiche Gegend mit entsprechend vielen Fischern, und denen sind die russischen Kriegsschiffe ein Dorn im Auge.
If someone came into your backyard.
Wenn jemand in ihren Garten käme und sagen würde, wir machen hier eine Militärübung, wären sie auch nicht glücklich. Das Meer ist unser Arbeitsplatz. Das stört unsere Lebensgrundlage. Wir sollten uns nicht mit so etwas beschäftigen müssen. Patrick Murphy spricht für den südwestirischen Fischereiverband. Genau dort, wo die russische Marine für den Krieg üben möchte, laicht der blaue Wittling, eine Dorschart. Die Fischer fürchten eine Störung des Ökosystems und damit der Fischbestände. Deshalb kündigten sie an, auch Anfang Februar mit etwa 60 Booten rauszufahren, Manöver hin oder her. Sollte das die russischen Soldaten in den irischen Fischgründen stören, ließ Patrick Murphy wissen, sollten sie das bitte als friedlichen Protest verstehen. Unser Protest besteht in unserer Anwesenheit da draußen. Dass wir dort weiterfischen, wird das Bewusstsein dafür schärfen, was droht, wenn die Übung stattfindet. Gestern Nachmittag haben sich die Fischer dann aber mit Russlands Botschafter auf einen Kompromiss geeinigt. Nun soll eine Pufferzone zwischen der Fischfangflotte und den russischen Militärschiffen eingerichtet werden. Der Streit mit den Fischern ist also beigelegt. Die Auseinandersetzung zwischen Moskau und Dublin geht jedoch weiter. Irlands Außenminister Simon Coveney.
We don't have a power to prevent this happening, but certainly I've made it clear to.
Wir haben nicht die Macht, es zu verhindern, aber ich habe dem russischen Botschafter deutlich gemacht, dass die Übung nicht willkommen ist. Es ist keine gute Zeit, militärische Aktivitäten und Spannungen zu verschärfen, angesichts dessen, was gerade mit und in der Ukraine passiert.
Activity and tension in the context of what's happening with and in Ukraine at the moment.
Dublin, die EU und die NATO verstehen das Manöver vor der irischen Küste gerade jetzt als politische Botschaft Moskaus. Als Einschüchterungsversuch, vielleicht sogar als Drohung gegen den Westen. Der irische Verteidigungsexperte Tom Clonan weist darauf hin, wie schlecht gerade sein Land sicherheitspolitisch aufgestellt ist. Irland, das nicht in der NATO ist, habe kaum Kriegsschiffe, keine eigene Luftraumüberwachung und eins der niedrigsten Verteidigungsbudgets in Europa. Die Russen tun nichts aus Versehen oder bloß zufällig. Sie senden den Europäern und der NATO eine Warnung. Eure Abwehr ist schwach. Irland ist eure Schwachstelle. Es ist unsere Hintertür nach Europa.
Your defense is weak. This is your weak spot. This is our back door into Europe.
Die irische Regierung macht sich Sorgen, die Fischer planen Störmanöver und die russische Marine sagt, sie wolle nur üben. Christine Heuer berichtete.
Kommen noch einmal zu den Anfängen des Ukraine-Konflikts, zur Annexion der Krim im Jahr 2014. Damals tauchten auffällig viele falsche Informationen auf. Im Internet, in E-Mail-Postfächern von Absendern mit gefälschten Adressen. Gezielte Desinformation ist ein Phänomen, das zum Beispiel auch auftaucht, wenn die Bevölkerung zur Wahl aufgerufen wird. Vor der Europawahl 2019 war das so, im Bundestagswahlkampf im vergangenen Herbst auch. Einzelne Länder wie Schweden und Frankreich haben spezielle Agenturen gegründet, die irreführende Informationen und falsche politische Inhalte abwehren sollen. Auf EU-Ebene gibt es nicht nur die Taskforce des Auswärtigen Dienstes, sondern auch ein Sonderausschuss des EU-Parlaments befasst sich mit dem Thema. In dieser Woche hat er seine Empfehlungen präsentiert und gleich der erste Befund ist niederschmetternd, wie Bettina Klein berichtet.
Ein überwältigender Mangel an Bewusstsein in der europäischen Öffentlichkeit und bei den Regierungen für die Schwere der Bedrohung durch autokratische Regime, insbesondere durch Russland und China. Ein fehlendes Bewusstsein für die gezielte Einflussnahme staatlicher Akteure, unter anderem durch gezielte Desinformation. Es zeigt sich nicht erst jetzt und nicht nur bei diesem Thema, aber es zeigt sich jetzt besonders am Beispiel des aktuellen Konflikts mit Russland, sagt die Europaabgeordnete Viola von Kramon.
Wir sehen jetzt in der Krise um Russland, dass wir insbesondere in Deutschland da ein Problem haben.
Die Lobbyarbeit des Kreml habe sich über Jahre in Deutschland ausgezahlt und die öffentliche Meinung zu dessen Gunsten beeinflusst, so die Grünen-Politikerin, die dem Sonderausschuss des Europäischen Parlaments angehört.
Wir sehen, dass aufgrund der langjährigen Lobbyarbeit durch den Kreml, durch Putins Schergen in Deutschland, die es sehr erfolgreich vermocht haben, quasi ein positives Russlandbild zu zeichnen.
Beispiele sind für sie nicht nur vom russischen Staatskonzern Gazprom bezahlte frühere Spitzenpolitiker wie der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder. Das Problem ausländischer Einflussnahme auf demokratische Prozesse in Europa geht weit darüber und auch über Deutschland hinaus. Und es hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.
Zum einen ist natürlich die Dimension und die Vielfalt der Angriffe extrem gewachsen. Eliten wurden gekauft, wurden vereinnahmt. Der öffentliche Raum wurde gekauft, in dem auch Medien beeinflusst wurden, Medien gekauft wurden, Medien geschaffen wurden, in dem Journalisten in die Länder eingeladen wurden.
Ziel ist es jeweils, demokratische Gesellschaften zu destabilisieren oder gar zu zerstören. Das Vertrauen in ihre Institutionen zu untergraben, zumindest Verunsicherung zu stiften, im Interesse autokratischer Herrschaftsmodelle. Auch die Desinformationskampagnen zu Beginn der Corona-Pandemie gehören in dieses Bild. Der Sonderausschuss des Europäischen Parlaments hat anderthalb Jahre lang in rund 50 Anhörungen etwa 130 Experten, vor allem aus Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen, befragt. Ergebnis: Europa ist schlecht aufgestellt, um sich gegen solcher Art teils nicht sofort erkennbarer Angriffe zu verteidigen. Denn wo kein Problembewusstsein, da auch keine Problemlösung.
Nachdem wir hier auf europäischer Ebene eigentlich der einzige Dienst sind, die das wirklich sehr systematisch angehen, ist das für uns großer Rückenwind und ich kann den Inhalt und den Bericht eigentlich nur begrüßen.
Lutz Güllner leitet im Auswärtigen Dienst der EU die Abteilung Strategische Kommunikation und Informationsanalyse. Die dort angesiedelte Taskforce wurde 2015 von den Staats- und Regierungschefs eingesetzt, als die Annexion der Krim und der damals begonnene Krieg in der Ostukraine von einer massiven, teils verdeckten Propagandaoffensive begleitet wurde. Experten in mehreren Ländern durchforsten täglich das Internet und veröffentlichen wöchentliche Berichte, in denen die wichtigsten Desinformationskampagnen offengelegt und ihre Mythen entkräftet werden. Auf der Internetseite EU versus Desinfo ist all dies in mehreren Sprachen nachzulesen.
Es geht ja auch nicht darum, was darf gesagt werden, durch wen oder welche Meinung ist genehm oder nicht genehm, sondern es geht um gezielte und ganz klar orchestrierte und koordinierte Manipulationsaktivitäten durch ganz bestimmte Akteure. Und darum geht es. Dem müssen wir vorbeugen und da müssen wir unsere Instrumente auch weiter noch schärfen.
Daher ist es so wichtig, dass wir alle gemeinsam in der EU uns zu den demokratischen Werten bekennen, dass wir Transparenz wollen, dass wir Aufklärung wollen, dass wir endlich einen Rechtsrahmen entwickeln, anhand dessen wir diese auswärtige Einmischung dann auch deklarieren.
Mehr Kompetenzen, mehr Geld und mehr Personal könnte auch die Taskforce gebrauchen. Aber die Vorschläge der Abgeordneten gehen viel weiter. Sie fordern einen eigenen Sanktionsmechanismus gegen gezielte Desinformationskampagnen. Die Finanzierung von Parteien aus dem Ausland müsste stärker kontrolliert werden. Schulungen für Personen in sensiblen Funktionen, Unterstützung von pluralistischen Medien und Faktenprüfer finden sich ebenfalls in dem Forderungskatalog. Auch die geplante Regulierung der Online-Plattformen gehört mit in diesen Bereich. Auch hier ist die EU inzwischen auf dem Weg, aber auch hier ist sie noch längst nicht am Ziel.
Empfehlungen zum Umgang mit Desinformation aus dem Ausland. Bettina Klein hat sie für uns zusammengestellt. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht neue Vorwürfe gegen Boris Johnson erhoben werden. Vor allem die Partys in der Downing Street, mit dem er gegen Lockdown-Regeln verstoßen haben soll, die machen dem britischen Premierminister das politische Leben schwer. Und so ist es nach Ansicht vieler Briten kein Zufall, sondern als ein Ablenkungsmanöver zu verstehen, dass sich die Tory-Regierung ausgerechnet die BBC vornimmt und verlangt, dass sich die öffentliche Radio- und Fernsehanstalt neu aufstellen soll. Aber kann die Regierung das verlangen? Und wie steht es überhaupt um das Verhältnis zwischen Medien und Politik? Aus London, Imke Kühler.
Dieser Tweet der britischen Kulturministerin Nadine Dorries hat für große Aufregung gesorgt. Mitte Januar twitterte sie:
Diese Ankündigung zum Rundfunkbeitrag wird die letzte sein.
Was bedeutet hätte, dass es diese Finanzierungsform der öffentlich-rechtlichen BBC nach 2027 nicht mehr geben würde. Wiederholt hat Dorries diese Aussage so nicht mehr und das wohl aus gutem Grund. Denn mit diesem Vorgehen hat sie klar ihre Kompetenzen überschritten, sagt die Medienhistorikerin und BBC-Expertin Professor Jean Seaton von der Westminster University.
Sie hatte kein Recht, das zu tun. Das war ein schamloser Versuch, vor den Problemen des Premiers abzulenken. Sie kann das nicht tun und sie ist dafür offiziell vom Sprecher des Unterhauses gerügt worden. Sie kann eine Diskussion ankündigen, aber sie kann die nicht alleine führen.
She can announce the beginning of a discussion about, But that discussion isn't only hers.
Über den Rundfunkbeitrag entscheidet das Parlament. Zunächst verhandeln die BBC und die Regierung, dann wird das Ergebnis den Abgeordneten vorgelegt. Anders als in Deutschland gibt es in Großbritannien keine KEF, keine unabhängige Expertenkommission, die den Finanzbedarf der Rundfunkanstalten prüft, bevor die Länderparlamente darüber abstimmen. An dem Punkt ist der Einfluss der Politik in Großbritannien unmittelbarer. Weitere Einflussmöglichkeiten bestehen über den BBC Board, eine Art Aufsichtsrat des Senders. Professorin Jean Seaton:
The government has the right to appoint some members of that board.
Die Regierung hat das Recht, einige Mitglieder des Boards zu benennen. Darüber wird immer sehr intensiv mit der BBC verhandelt.
Daneben kann die Regierung auch dadurch Macht ausüben, dass sie die BBC ignoriert. Das hat die Rundfunkanstalt mit der Johnson-Regierung schon erlebt. Bei der Radiosendung BBC for Today, einem politischen Morgenmagazin, das harte Interviews führt, traten im Herbst 2019 kaum noch Kabinettsmitglieder auf. Medienberichten zufolge war ihnen mehr oder minder untersagt worden, mit der Today-Show zu sprechen. Die Sendung war 10 Downing Street offenkundig nicht regierungsfreundlich genug. Einfluss auf Inhalte kann die Politik aber nicht nehmen. Die BBC arbeitet auf Basis der Royal Charter, die mit dem deutschen Medienstaatsvertrag vergleichbar ist. Seit den 1960er Jahren wird die Royal Charter im 11-Jahres-Rhythmus erneuert, um sie damit noch stärker vom Wahlzyklus der Politik zu trennen. Medienhistorikerin Jean Seaton:
The Royal Charter was established for the BBC in 1926.
Die Royal Charter ist für die BBC 1926 eingeführt worden und die Absicht der Charter ist bis heute, dass die Lizenzierung der BBC oberhalb der Regierung angesiedelt ist. Sie wird vom Staatsoberhaupt verliehen. Gleich zu Beginn war die Idee, dass die Charter der BBC eine verfassungsrechtliche Unabhängigkeit von der amtierenden Regierung gibt.
Dass eine Regierung wie die von Boris Johnson der BBC trotzdem stark zusetzen kann, zeigt sich gerade. Es gilt als sicher, dass die BBC schrumpfen wird. Den Rundfunkbeitrag von derzeit 159 Pfund im Jahr müssen alle Haushalte zahlen, die einen Fernseher haben, und alle Briten, die den iPlayer nutzen wollen, für Livestreams und Mediathekangebote. Wenn es um mögliche Alternativen der Finanzierung geht, wird häufig über ein Abo-Modell gesprochen, wie man es zum Beispiel von Netflix kennt. Joey Jones, der zu Zeiten von Premierministerin Theresa May Berater des Medienausschusses war, hat die Idee lange Zeit für gut befunden. Er habe sich gewundert, erzählt er in einem Interview, warum die BBC nicht mutig und selbstbewusst genug sei, um auf ein Abo-Modell umzustellen. Heute sagt er:
Was ich gelernt habe, ist, dass wir nicht die Infrastruktur dafür haben. Einer der wichtigsten Grundsätze der BBC muss die Universalität sein. Und wenn man auf ein Abo-Modell setzt, würde man Menschen am Rande der Gesellschaft von BBC-Inhalten abschneiden. Menschen, die weit draußen wohnen oder nicht das Geld haben oder nicht die Neigung, sich schnelles Internet zuzulegen. Und das wäre das Letzte, was irgendjemand will.
Wie es nach 2027 tatsächlich weitergeht, wenn die neue Royal Charter in Kraft tritt, ist noch völlig offen. Das müssen Regierung und BBC nun aushandeln. Imke Köhler
über die BBC und die britische Politik.
Und das war's von Europa heute. Danke fürs Zuhören bis hierhin und eine gute Zeit wünscht Katrin Michaelsen.